Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, der Talk über Menschen und Themen in und um Burgersdorf. Ja, und heute beenden wir unsere vierteilige Geschichtsserie Burgersdorf gestern und heute und gehen den Zeitraum von 1967 bis heute durch. Wie immer freut es mich, dass ich den Historiker und heute natürlich auch Zeitzeugen bei mir habe, und zwar Dr. Christian Matzka. Servus Christian.
Servus Morgen.
Und ich habe einen besonderen Gast auch für euch, und zwar habe ich den Innenminister außer Dienst, den ehemaligen Bürgermeister, der für viele dieser Entwicklungen in dieser Stadt verantwortlich war, Magister Karl Schlögl. Servus Karl.
Hallo.
Gehen wir gleich in die Geschichte hinein. Den vorigen Teil haben wir beendet, Christian, mit 1967. Du hast eh gesagt, 1967, das war dann so eine Initialzündung für Burgersdorf.
Ja, alle waren begeistert. Wir waren als Kinder dabei, als Schulkinder beim Festumzug, und so quasi haben wir richtig gemerkt, irgendwas passiert jetzt, es geht los, es entwickelt sich etwas. Und das zeigt sich dann auch 1970 in den Wahlen, dass sich etwas ändert. Dass eben die ÖVP dann auf einmal die absolute Mehrheit gewinnt, was in Burgersdorf eher vollkommen unüblich war bei allen Wahlen. Das hängt auch damit zusammen, dass vorher vielleicht ein gewisser Stillstand eingetreten ist, und dann beginnt quasi eine neue Entwicklung, die aufsetzt auf dem allen, das da 1967 gedacht wurde, was man sich vorgestellt hat oder gewünscht hat. Und diese Entwicklung dauert dann 50 Jahre an, bis heute, wie Burgersdorf dann heute aussieht.
Ja, 1967, das war ja klarerweise auch genau die Zeit, wo der Babyboom begonnen hat, die Volksschulen voll waren. Wir haben in der vorigen Serie eh besprochen, dass auch das Rathaus kurzfristig eine Volksschule noch einmal war. Und da haben wir angesprochen, dass der Bürgermeister Magister Karl Schlögl dann eigentlich in dem Zimmer, das dann Bürgermeisterzimmer wurde, auch dort in die Volksschule ging. Karl, stimmt das?
Ja, das stimmt. Das ist eine Ironie der Geschichte, dass man als kleines Kind Volksschüler ist in einem Gebäude, wo man dann Jahre später fast 3 Jahrzehnte als Bürgermeister tätig ist. Als kleines Kind habe ich mir das damals nicht vorstellen können, nicht einmal auf die Idee gekommen.
Ja, Christian, du hast ja schon gesagt, es gab vorher einen gewissen Reformstau. 1970 gab es einen politischen Umbruch, bis dahin gab es sozialdemokratische Bürgermeister. 1970 kam dann Johann Jaunecker von der ÖVP und wurde Bürgermeister. Es hat zu dieser Zeit ja dann auch begonnen, nicht der Infrastrukturausbau, Kanal, Wasserleitung, der auch viele Jahre natürlich brauchte, ne?
Ja, man muss sagen, dass Burgersdorf ja eine schrumpfende Gemeinde war. Das heißt, die Bevölkerung von 1951 bis 1971 ist ungefähr 300-400 Einwohnerinnen geschrumpft. Mhm. Es gab zu wenig Geburten, obwohl es einen Geburtenboom in den 50er und frühen 60er Jahren gab. Es sind viele Leute gestorben, mehr als geboren wurden. Es sind viele abgewandert. Es gab keine Wohnungen. Es gab ein massives Wohnungsproblem in Burgersdorf. Wo soll man wohnen? Viele Häuser waren alt und abgewohnt, mit Substandardwohnungen. Das heißt, das ist wirklich ein Reformstau, und da setzt man dann 1970 an und sagt, okay, wir werden Wohnungen bauen, wir bauen Kanal, Wasserleitung, da startet alles dann. Das kann dann der Karl auch noch erzählen, dass die Kanalbauten ja bis in seine Ära gedauert haben. Das ist ja ein langes Projekt, also sowas geht nicht von heute auf morgen. Die Umwelt war beeinträchtigt, der Windfluss war kaputt, die Firma Rittmüller im Zentrum hat also die Abwässer ungeklärt hineingeleitet. Also da ist einiges zu tun gewesen. Und dann gab es noch etwas im Burgersdorf, es gab keinen Sportplatz, keinen wirklichen, so wie das heute ist. Und das war das große Versprechen auch der damaligen Politik, wir bauen ein Fußballstadion, eine Sportanlage am Speichberg, was ja dann auch umgesetzt wurde.
Ich kann mich natürlich auch an diese Zeit erinnern, das heißt, eigentlich sitzen heute 3 Zeitzeugen hier. Ja, es gab keine Wasserleitung, es gab keine Kanalisation, und der Bau der Kanalisation hatte bis in die 90er Jahre hinein gedauert, Karl, ne?
Ja, wie ich Bürgermeister wurde, 1989, war Wasser und Kanal im Stadtkernbereich bereits ausgebaut, in den Siedlungsgebieten noch nicht. Und ich habe dann innerhalb von 2 Jahren ein Ausbauprogramm umgesetzt, sodass alle Siedlungsgebiete angeschlossen worden sind an Kanal und Wasser und dann kurzfristig später auch an Gas. hat natürlich mit sich gebracht, dass alle Straßen dann in einem fürchterlichen Zustand waren und dafür wieder viel Geld ausgegeben wurde und ich schon ein schlechtes finanzielles Erbe übernommen habe und das noch schlechter geworden ist, als dass ich es verbessern hätte können.
Aber gut, dafür hat sich aber der soziale Standard total angehoben, ne?
Ja, also das, was der Christian sagt, stimmt natürlich. Ab der 70er Jahre ist der Aufschwung in Burgersdorf richtig begonnen. Und dann war halt in den 80er Jahren eine große Diskussion innerhalb der regierenden Volkspartei. Mhm. Und ich bin halt dann als junger, aufstrebender Sozialdemokrat, da habe ich eine Chance gesehen, wieder eine Veränderung herbeizuführen. Und das ist dann auch gelungen.
Wenn wir ganz kurz auch noch einmal eingehen auf die Sportanlage, die du erwähnt hast, Christian, die haben da aufgeschrieben, die ist 1978, ist die eröffnet worden. Und die hat der Kommission bis zur zweiten Bundesliga im Fußball, im ÖFB, ne?
Ja, das war eine Sportanlage mit überdachter Tribüne, was damals vorgeschrieben war und mit allen Umkleideräumen, was man dazu braucht. Und es waren ja auch die Leichtathletikanlagen und Trainingsplätze vorhanden. Also es war, soweit ich mich erinnern kann, kommissioniert für Spiele für die damalige zweite Liga. Hat aber nicht stattgefunden, weil die Burgersdorfer spielten ja immer irgendwo unterhalb der Landesliga, so in den meisten Fällen. Der Club ist auch neu gegründet dann. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, Rapid hat Trainingslager gehabt in Burgersdorf, da draußen am Speichberg. Also so gesehen war das eine initiale Zündung für die Sportentwicklung im Ort.
Karl, die haben ja Sportvereinigungen und Sportveranstaltungen sind ja immer sehr auch am Herzen gelegen und du bist natürlich auch ein großer Fußballfan und auch ein Fan von FC Burgersdorf. Wie war für dich dann diese Zeit mit dem Fußballclub oder mit dem Stadion?
Ja, das war eine ganz wichtige Entscheidung und es ist damals der Fußballverein neu gegründet worden und der Platz war hervorragend, die Tribünen und so weiter und in der Zeit, wo ich dann als Bürgermeister verantwortlich war, haben wir dann noch zusätzlich ausgebaut, andere Sportarten auch die Möglichkeit gegeben, dort tätig zu werden. Ich denke dann nur an Volleyball beispielsweise. Ihr habt es aber bereits gesagt, 1978 ist der Sportplatz eröffnet worden und seitdem hat sich an Investitionen relativ wenig getan. Das heißt, also, hier ist auch ein kräftiger Nachholbedarf da und ich hoffe, dass kommende Regierungen in Burgersdorf sich dieses Problems annehmen.
Aber das, was unter Karl auch gemacht wurde, was er durchgesetzt hat, ist, dass der Sportplatz, die Sportanlage Speichberg, öffentlich zugänglich wurde. Das war abgeschlossen nur für Clubmitglieder und dann später durften alle hinein.
Gehen wir das nur ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer auch durch, chronologisch. 1970, Bürgermeister Jaunecker, ÖVP, dann kam
1982 Franz Matzka bis 1989 und dann Karl Schlögl. Dazwischen war ich mit Karl Schlögl Innenminister, war Traude Ehrepeck und dann wieder Karl Schlögl. Mhm. Nach Karl Schlögl Stefan Steinbichler.
Nur, dass wir diesen Zeitstrahl hier haben und wenn wir von Franz Matzka sprechen, sprechen klarerweise von deinem Vater.
Ja, das war mein Vater, der ist 82 im Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt worden und in der Zeit wurde damals da die Hauptplatzumfahrung gebaut, der Schranken geschlossen und der Stadtsaal gebaut. Und das führte zu den vom Karl angesprochenen internen Diskussionen in der ÖVP, wie es so weitergeht und was gemacht werden soll. Und politische interne Diskussionen, die nach außen getragen werden, sind für politische Gruppierungen meistens nicht unbedingt positiv. Man sieht das ja auch in der Bundespolitik immer wieder, dass das nicht unbedingt Wählerinnen und Wähler anspricht. Ne?
Mhm. Also dazu möchte ich sagen, das war natürlich ein Jahrhundertprojekt, die Neugestaltung des Stadtzentrums. Wenn man bedenkt, die B1 ist durch Burgersdorf, durch den Stadtkern durchgegangen. Wir hatten einen Schranken, der glaube ich 18 Stunden am Tag geschlossen war. Die Lastwagenkolonnen sind bis weit nach Gablitz hinaufgestanden. Es war irre. Du hast da den Fleischer Ried Müller gehabt, der hat zweimal in der Woche geschlachtet. Da war irrer Lärm von den getöteten Tieren. Das Abwasser ist ungeklärt in den Windfluss hineingeflossen. Das heißt also, es waren damals schon Dinge, die dringend verändert werden kann. Und das ist natürlich mit dem Namen Franz Matzka verbunden, der damals den Mut gehabt hat, das zu beginnen. Mhm. Und ich habe halt das Glück gehabt, dann die Eröffnung durchzuführen.
Ja, dafür sind eure beiden Namen jetzt im Stadtsaal in Stein gemeißelt, ne?
Ja, na, das war mein wichtiges Anliegen. Ich habe mich da immer als Erbe gefühlt und nicht als Initiator dieses Projektes Stadtkern-Burgersdorf. Wo ich schon mitverantwortlich bin oder hauptverantwortlich bin, ist, dass der Stadtkern zur Fußgängerzone geworden ist. Da sind ja sehr heftige Debatten gewesen und die Gewerbetreibenden waren entschieden dagegen. Mhm. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, dass da Autoverkehr wäre, aber damals war das eine heftige Diskussion.
Es gab ja bis in die 70er oder so den sozialen Wohnbau. Christian, du hast mal gesagt, in der Linzer Straße 14 wurde ja dann der letzte Gemeindebau gebaut, also der von der Gemeinde Burgersdorf gemacht hat. Dann ging das Ganze über eine Zeit lang zu Bauten von Eigentumswohnungen und Genossenschaftswohnungen. Und Karl, wie du gesagt hast, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die Wohnsituation. Und zur Wohnsituation kommt natürlich dann die ganze Infrastruktur, die alles verändert hat. Gab es hier einen Masterplan oder hat sich das Stück für Stück entwickelt?
Also ich empfinde das so, dass in den 70er und 80er Jahren von den damaligen Bürgermeistern vor allem der Eigentumswohnbau, der frei finanzierte, forciert worden ist. Und ab Mitte der 80er Jahre dann auch verstärkt Genossenschaftswohnungen errichtet worden sind. Da hat die GEPA Neobau gebaut beispielsweise, Alpenland hat gebaut. Und ich habe dann als Bürgermeister versucht, auch sozialdemokratische Wohnbaugenossenschaften zu bekommen. Vor allem auch deswegen, weil die Fördertöpfe auf den Parteien aufgeteilt werden und wir wollten von beiden Fördertöpfen Geld bekommen. Was wir uns nicht mehr leisten haben können, ist Gemeindewohnbau. Da wäre die Gemeinde finanziell überfordert gewesen. Wir haben aber dann einen Trick angewandt. Wir haben Baurechtsgründe geschaffen. Das heißt, wir haben Gründe, die der Gemeinde gehört haben oder die wir als Gemeinde gekauft haben, an Wohnbaugenossenschaften kostenlos zu einem symbolischen Mietzins übergeben. Und die haben dann die Genossenschaftswohnungen dort errichtet. Und nach 35 bis 50 Jahren gehen diese Wohnungen ins Eigentum der Stadtgemeinde über. Es hatte den Vorteil, dass die Miete relativ günstig war und wir keine Kosten dafür gehabt haben. Und die ersten Anlagen gehen bereits in 2-3 Jahren ins Gemeindeeigentum wieder über.
Mehr Wohnbau heißt mehr Bevölkerung. Mehr Bevölkerung heißt aber natürlich auch, dass die ganze Anforderung an die Infrastruktur steigt. Unter anderem natürlich einer der wichtigsten Punkte, Kindergärten, ne?
Ja, das haben wir sehr gut geschafft. Also der Kindergartenausbau, da waren wir immer ein Stück vorne. Mhm. Das heißt, wir sind nicht von den Ereignissen überrollt worden, sondern wir haben planerisch sehr gut diese Entwicklung durchgeführt und nicht nur den Kindergarten, sondern auch den Schülerhort und den Ausbau der Schulen. Wir haben die Volksschule dreimal erweitert und aufgestockt. Wir haben dann das Gymnasium als Privatgymnasium der Stadt errichtet. Also in dem Bildungs- und Sozialbereich haben wir eigentlich sehr langfristig gedacht und es ist gut gegangen. Natürlich, der Wohnbau hatte nicht nur Vorteile. Es hat dann natürlich vermehrt Kritik gegeben, Kritik vor allem von grüner Seite, aber auch von Menschen, die nicht einverstanden waren, dass in ihrem Wohnhaus jetzt wieder ein neues Wohnhaus entsteht. Also das war natürlich immer eine Diskussion und so sehr Anfang der 70er Jahre der Bürgermeister Jaunecker mit dem Ziel 10.000 Einwohner populär gewesen ist, so ist dieses Ziel immer weniger populär geworden und immer mehr Menschen haben Bedenken gehabt, dass die Einwohnerzahl so exorbitant wächst. In der Zwischenzeit hat sich das eingependelt. In den letzten 10, 15 Jahren sind einige hundert Menschen mehr in Burgersdorf und wir pendeln immer so zwischen 10.000 auf und ab.
Hier muss man vielleicht auch noch ganz kurz erklärend sagen, für all jene, die sich in die Materie nicht so einhören oder einlesen, 10.000 Einwohner sind natürlich auch deswegen interessant, weil es natürlich auch einen Finanzierungsschlüssel gibt zwischen Bund, Land und Gemeinden. Und das ist schon ganz relevant, wenn man dann über 10.000 ist, ne?
Da hat man einen Sprung und bekommt pro Einwohner mehr an den Steuergeldern.
Mhm. Christian, wenn ich dich sozusagen fragen darf, jetzt als Sohn, Die Initialzündung, wie wir schon gehört haben, war von deinem Vater, Franz Matzger, als Bürgermeister, wie er den Hauptplatz, wie er gesagt hat, wir verändern das. Wie hast du das mitbekommen? Wie ist er da auf viel Widerstand gestoßen oder waren da alle so ja dafür?
Also nach meiner eigenen Erinnerung war so quasi die Frage, der Hauptplatz braucht eine eigene Umfahrung, diese Unterführung, die dann gebaut wurde, das stand eigentlich außer Streit. Die Frage war nur, wie es gebaut wird. Es gab ja Planungen, den ganzen Gablitzbach zu überdachen. Und da war damals, was ich mir erinnern kann, der Stadtrat damals Lier massiv dafür, den Gablitzbach offen zu lassen und hier quasi ökologisch zu arbeiten. Also das war eine Diskussion, die massiv war. Das Zweite, was dann diskutiert wurde, hat der Karl schon gesagt, was geschieht mit dem Hauptplatz? Und er ist ja nicht als Fußgängerzone gebaut worden. Man kann das heute noch sehen mit diesen Parkflächen, die vorgesehen waren. Und diese Entscheidung der Fußgängerzone kam ja dann nachher. Das heißt, also diese Diskussion ist massiv geführt worden. Der Stadtsaal stand eigentlich außer Streit. Der ist ja auch in dem Projekt drinnen gewesen, weil es in Burgersdörfer durch die Schließung des Kinos 69 keinen großen Saal mehr gegeben hat für Veranstaltungen. Das war so eine Wunde, die es gab im Ort und alle wollten einen Saal. Und das war eigentlich außer Streit im Großen und Ganzen, was ich mir erinnern kann. Die Frage ist dann immer nur, wie es umgesetzt wird. Und ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen der damaligen Zeit und dem, was Karl Schlögl dann nachher gemacht hat. Ist, Karl hat immer, ich darf ihn jetzt zitieren, immer gesagt, man muss Altes erhalten und Neues gestalten. Mhm. Und das muss behutsam gehen, weil die Menschen, die hier leben, ganz egal wo, die brauchen ihre Landmarks, wo sie sich anhalten können. Wenn das alles radikalst verändert wird, dann gibt es Brüche, wo es dann schwierig wird. Und dieser Hauptplatzumbau, der hat ja Brüche auch in sich gehabt, wie die Versetzung des Fürstenbergbrunnens zum Beispiel. Diese Veränderungen und Neubau von parallel dazu, Passagenhof etc., neue Geschäftsleute, neue Eigentümer. Und das hat sich damals eben abgebildet, also dass Menschen, die hier länger schon waren, mit denen zusammenkommen, die neu da sind. Und das sind unterschiedliche Interessen dann gewesen, nicht? Auch politische und ökonomische. Das in den 80er Jahren war notwendig. Es war eine radikale Geschichte. Er hat ja gesagt, ein Jahrhundertprojekt, ohne dem wäre es vielleicht so nicht weitergegangen, aber man muss es behutsam machen. Also Beispiel Kindergarten Bad Zecklenstraße, wo das alte Haus stehen geblieben ist. Das war genau sein Projekt.
Was ist da passiert mit dem alten Haus stehen geblieben?
Es wurde eingebunden.
Ja, also das war eine heftige Diskussion, weil der Bad Zecklenpark durch den Tennisplatz schon sehr reduziert ist und dann ist die restliche Fläche noch zu einem großen Teil mit einem weiteren Kindergarten verbaut worden. Und da wäre es natürlich kostenmäßig viel einfacher gewesen, das bestehende alte Fachwerkhaus zu schleifen. Aber da waren wir uns eigentlich, sowohl der Christian, der war damals schon mein Vizebürgermeister, nebenbei der einzige Vizebürgermeister, mit dem ich nie in meinem Leben gestritten habe. Ich hatte natürlich auch autoritäre Tendenzen gegenüber meinen Gemeinderatskolleginnen und Kollegen. Aber beim Christian war das eigentlich immer harmonisch. Und da haben wir halt dieses alte Haus hinein integriert in dieses Neubauprojekt. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Es hat halt ein paar hunderttausend Euro mehr gekostet.
Ja, klar. Und apropos harmonisch, ich verbinde das jetzt. Natürlich hat man als Kommunalpolitiker auch die Wichtigkeit und die Aufgabe, einen guten Draht zum Landeshauptmann, zu den Landeshauptleuten zu haben, weil ja auch hier Finanzierungsströme wichtig sind. Jetzt weiß man von dir, Karl, du hast klarerweise eine gute Verbindung zum Landeshauptmann in Wien gehabt, du hast aber auch eine sehr gute Verbindung zum Landeshauptmann in Niederösterreich gehabt, wo er ja politisch nicht der gleichen Partei angehört, ne?
Ich hatte den großen Vorteil, dass ich überregional tätig gewesen bin, politisch. Ein Bürgermeister einer größeren Stadt, der politisch zusätzlich noch woanders verankert ist, das bringt für die Stadt große, immense Vorteile.
Ja. Christian, du hast auch noch gesagt, von Karl stammt der Ausspruch Altes erhalten, Neues gestalten. Ich kann mich erinnern, es gab aber natürlich auch Menschen in Burgersdorf, die haben das vielleicht nicht so gesehen. Es gab aber eine große Pappel vor der Kirche. Was ist mit der geschehen?
Ich glaube, das war in den 70er Jahren, war das gewesen, oder Anfang der 80er Jahre. Da gab es die sogenannten Antitypen. Und das waren Burgersdorfer Gewerbetreibende, die auch dazu das nötige Gerät hatten, sprich große Sägen und Kräne, also Zimmerleute, Wirte, Schlosser, Tischler, Elektriker, alle waren da zusammen und die haben gesagt, die Babel muss weg und haben das irgendwann im Fasching in der Nacht umgeschnitten, haben ein Holzbrett drauf genagelt und haben dann dort gebechert und es gibt sogar Fotos davon.
Aha.
Die haben wir unlängst bekommen, die müssen irgendwo im Lager sein, wie die da gefeiert haben und dann ist ja Strafanzeige erstattet worden gegen Unbekannt und riesiges Theater und der damalige Stadtgärtner Elsinger, der war da vollkommen also von der Rolle, dass das ja der Baum weg ist. Nicht? Und es wurde immer behauptet, diese Babel kommt im Wappen vor, was überhaupt nicht stimmt, ja, weil dieses Wappen, es hängt ja da drüben eines, das sind laut Beschreibung sind das 5 Laubbäume, von Babeln ist nie die Rede. Ja. Und diese Babel vor der Kirche ist nach dem Zweiten Weltkrieg gesetzt worden, also auch historisch ist dort nie eine Babel gestanden. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist halt so, dass sich manches dann so verfängt bei den Leuten, dass sie an dem so hängen, dass man geglaubt hat, diese Babel muss sein. Und lange Zeit ist das eben diskutiert worden.
Genau.
Und, ja. Aber hat sich auch wieder beruhigt.
Aber es war damals ein politischer Skandal. Ich kann mich erinnern, da hat es noch die Arbeiterzeitung gegeben. Da war diese Geschichte Titelzeile bei der Arbeiterzeitung. Weil natürlich das parteipolitisch auch ausgenützt worden ist. Ne? Die SPÖ war damals in Opposition. Vizebürgermeister war Michael Mantler.
Ja.
Und der hat das halt dann verwendet, um sozusagen hier politisch zu attackieren.
Ja, klar. Man muss ja dazu sagen, die das umgeschnitten haben, haben ja eher alle in Richtung ÖVP gehört.
Ja,
ne?
Gehen wir wieder zurück zu Burgersdorf hin, wo wir sagen, zum Beispiel ein großer Wurf ist, in Burgersdorf beginnt ja zuerst eine Privatschule und dann kommt das Gymnasium. Das ist aber nicht so selbstverständlich, Karl und Christian, man kann ja nicht so einfach eine Schule aufmachen. Man kann ja nicht so einfach sagen, ich mache da jetzt ein Gymnasium.
Entstanden ist es dadurch, dass Mitte der 90er Jahre Burgersdorfer Kinder nicht mehr in den Wiener Schulen aufgenommen worden sind. Das heißt, du hast nur Sacré-Cœur gehabt, Tulln oder St. Pölten. Und da habe ich versucht, ein Sonderkontingent in Wien zu bekommen für Burgersdorfer Kinder. Da bin ich kläglich gescheitert beim damaligen Wiener Bürgermeister. Und dann ist die Idee aufgetaucht, dass wir eine Privatschule bauen. Und da hatte ich die Zusage vom damaligen Unterrichtsminister Scholten, dass er das Projekt unterstützen würde, wenn wir alles zahlen und er zahlt die Lehrer. Dann hatten wir das große Problem, dass wir kein Grundstück dafür gehabt haben. Und der damalige Stadtamtsdirektor Humpel hat die Idee gehabt, fragen wir die Familie Matzka. Die haben ja ein tolles Grundstück mitten im Stadtzentrum. Also wir sind zur Familie Matzka gepilgert, haben sie gefragt, die haben spontan Ja gesagt. Ja. Und hat in der ÖVP intern nicht genützt, um das auch vorsichtig zu formulieren. Und dann haben wir dort die Schule begonnen. Und das war halt ein großer Skandal. Die damalige ÖVP-Parteivorsitzende hat geschrieben, wir bringen die Kinder in KZ-ähnlichen Gebäude unter und Ähnliches, weil es natürlich ein notdürftiges Gebäude gewesen ist. Und diese Diskussion war schnell weg, weil wir haben mit den ersten 2 Klassen begonnen und der Erfolg war riesig. Also es explodiert die Schülerzahl. Und dann hatte ich das Glück, dass ich Staatssekretär geworden bin und mit der damaligen Unterrichtsministerin Gehre ein sehr gutes ÖVP, ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut habe. Und die hat mich dann unterstützt, dass der Bund die Schule dann übernimmt, dass die Schule gebaut wird und von Bund her finanziert wird. Allerdings, die Stadtgemeinde hat das Grundstück zur Verfügung stellen müssen, die Stadtgemeinde hat die Baukosten zur Gänze tragen müssen, sie ist dann zum Teil rückgestattet worden vom Bund in 10 Jahresraten, aber wir haben uns damals als Stadtgemeinde enorm verschuldet und glaube aber zu Recht verschuldet, weil heute haben wir 1000 Schülerinnen und Schüler in dieser Schule und die Schule ist nicht mehr wegzudenken aus Burgersdorf.
Es hat ja auch damit begonnen, was in dieser Zeit, was entstanden ist, es ist die Musikschule gekommen, ne? Es ist die Bibliothek.
Also ja, wobei ich sagen muss, sowohl Musikschule als auch Bibliothek hat es vor meiner Zeit schon gegeben. Wir haben sie dann nur so richtig aufgebaut und wir haben dann auch eine neue Unterkunft gefunden mit dem Bildungszentrum in der Schwarzhubergasse. Und die Musikschule ist jetzt ein Verband geworden mit Gablitz und Marbach. Da bin ich froh, dass wir das noch geschafft haben, bevor ich zurückgetreten bin als Bürgermeister. Und jetzt haben wir weit über 700 oder 800 Schülerinnen und Schüler in den drei Gemeinden, die in der Musikschule musizieren.
Also die Musikschule ist ergründet aus den späten 70er Jahren. Mhm. Das war damals der Vizebürgermeister und Kulturstadtrat Dr. Kurt Schlindner, der das inszeniert hat. Aber wirklich so, wie es heute ist, ist viel später dann unter Karl Schlögl geworden, aber die Gründung ist sehr lange her. Mhm. In Burgersdorf gab es ja vorher eine Musikpädagogin, die Frau Anna Jagersberger, die das privat gemacht hat, wirklich die da hunderte von Schülerinnen und Schülern gehabt, also zwischen Reckerwinkel und Hadersdorf. Die ist dann verstorben, irgendwann Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er, und in der Zeit wurde dann auch die Musikschule gegründet. Und die Bibliothek stammt eigentlich aus 1945.
Ja, die Bibliothek kann man erinnern, die hat es damals gegeben, wo jetzt das Friseurgeschäft Riedl ist.
Genau.
Und wir sind dann immer hingepilgert als Klassen von mein erstes Buch, das ich damals ausgeborgt habe, an die Kinder aus der Krachmacherstraße. Kann ich mich noch erinnern an den Titel.
Kurz zur Musikschule gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, wenn ihr mehr über die Musikschule erfahren wollt, kann ich natürlich noch sagen, über die habe ich schon eine eigene Episode gemacht. Schaut bitte sowieso wieder auf die Seite hallo-burgersdorf.blog, wo ihr auch alle Zusatzinfos zur heutigen Episode natürlich nachlesen könnt. Ja, zu der Musikschule, Bibliothek, Sonderpädagogisches Zentrum. Ein wichtiger Punkt war auch, in den 80ern hat begonnen, Burgersdorf auch kulturell aufzuleben. Es hat in kleiner Form begonnen, diese Open Airs, wo einer der Hauptinitiatoren, also inhaltlich auch der Niki Neuenteufel damals war, der Gas gegeben hat, dass die daherkommen, aber das von dir auch in deiner Zeit war, Karl, du hast das immer unterstützt auch, ne?
Naja, kulturell sind wir schon alleine deswegen gefordert gewesen, weil wir hatten einen Stadtteil plötzlich und es gab keine Besucher. Jetzt haben wir gesagt, da müssen wir selbst als Gemeinde kulturelle Aktivitäten setzen, dass sich das langsam einspielt. Und das ist auch gelungen, ist damals die BUK, der Burgersdorfer Kulturkreis, gegründet worden, der regelmäßig 7-8 Veranstaltungen pro Jahr macht. Und so ist halt eine Veranstaltung nach der anderen begonnen worden. Und das Open Air, so richtig ist erst in den 2000er Jahren. Die Open-Air-Konzerte haben halt mit dazu beigetragen, dass Burgersdorf sehr bekannt geworden ist.
Ja, aber das kann man schon so sagen. Es ist ja wirklich wie fast ein USB nachher das von Burgersdorf geworden, hier künstlerisch tätig zu sein. Christian, du warst ja dann einer der Initiatoren, dass man die Mozart-Statuen aufstellt. Mozart-Vater, Mozart-Sohn, das hat man eine Zeit lang nicht geglaubt, dass das geschichtlich auch so stimmt, ne?
Ja, da wurde ich im Kulturausschuss gefragt, ob ich das erfunden habe, aber ich habe dann den Brief vorlegen können, den der Leopold Mozart an seine Tochter geschrieben hat, zwei Tage später, dass er eben da war, dass Quellen belegt ist. Und die Idee kommt eigentlich daher, dass mich schon einmal der damalige Musikschuldirektor Zettel drauf angeredet hat. Und das Zweite war dann, dass das japanische Fernsehen NHK da gewesen ist, 2006, und hat das eine Episode gedreht für Daily Mozart im Mozart-Theater damals. Und diese Episode eben zeigt eben diese Verabschiedung der beiden im Jahr 1785. Und daraus ist die Idee geboren worden, wir könnten eigentlich daraus etwas machen, Burgersdorf zur Mozartstadt entwickeln. Karl Schlögl ist dabei gewesen, war sofort Feuer und Flamme dafür, hat aber politisch ein bisschen natürlich ausprobieren müssen, ob das geht oder ein langes Projekt. Wir haben eigentlich gebraucht bis 2017, dass die Figuren dann gestanden sind, weil es ja politisch Widerstand dagegen gab. Auch im Kulturausschuss wurde da lange diskutiert. Aber ich glaube, heute kehren die zu Burgersdorf und sind quasi wie Ehrenbürger, die da rumstehen. Und man kann es im Internet da sehen. Und es gibt ein Buch, eine Mozart-Biografie von einem BBC-Reporter, wo das BBC-Moderator, das in London erschienen ist, wo das auch drinnen steht, dass hier eben diese Verabschiedung war. Also das ist wirklich etwas, was weltweit international bekannt ist. Nur hier hat es halt niemand gewusst. Ne?
Das ist der Prediger im eigenen Ort zählt dann nicht. Ne?
Christian und ich haben ja dann auch noch die Idee entwickelt, dass das der Beginn ist, diese Mozart-Statue, dass man vielleicht auch andere Dinge machen kann. Beispielsweise der Karl Landsteiner hat in Burgersdorf, also Entdecker der Blutgruppen, Es war eine Reihe von Popkünstlern in Burgersdorf. Es hat die Begegnung gegeben von Khrushchev und Kennedy in Burgersdorf, wo Kennedy Khrushchev besucht hat in der russischen Botschaft. Also es hätte da noch viele andere Dinge gegeben, die man unter Umständen machen hat können. Aber wir beide sind 2018 ausgeschieden. Seitdem ist dieses Projekt nicht weitergedacht worden.
Casanova hätten wir auch noch aufstellen können.
Das wollte ich sagen. Man weiß jetzt nicht, ist nicht geschichtlich belegt, aber Napoleon ist geschichtlich belegt. Ne?
Napoleon ist belegt, ja. Casanova ist auch belegt, dass er da war.
Casanova ist auch belegt.
Ja, ja, war da auf der Reise 1784 von Paris nach Wien und hat da in der Poststation sich aufgehalten. Ja, das ist schon belegt. Ja. Aber die Frage ist halt, was er gemacht hat hier, nicht? Dass was er hinterlassen hat.
Ob es Nachfahren gibt.
Ja, kulturell entstand dann zum Beispiel auch die Stadtgalerie. Es entstanden auch Sachen, die so Vereine wie das Theater Burgersdorf, die es hier groß geworden ist.
Das hängt unmittelbar mit Karl zusammen, also Theater Burgersdorf. Ohne Karl gibt's, unter Ingrid Schlögl gibt's das Theater nicht.
Das war eine Idee meiner damaligen Frau. Mhm. Und wenn die politische Ideen gehabt hat, war sie sehr hartnäckig. Und da hat das eigentlich mit ein paar anderen Burgersdörfern toll umgesetzt. Und das Theater ist in Burgersdorf fast nicht mehr wegzudenken. Mhm. Wir haben dann im Steinbruch eine Freiluftarena geschaffen. Hat der Gemeinde auch viel Geld gekostet. Mhm. Aber gehört einfach dazu. Und du musst verschiedene Pflanzen ersetzen. Manche werden nichts, aber manche entwickeln sich ganz toll. Und wir haben sehr unterschiedlich in Burgersdorf das kulturelle Leben. Und das geht von Popmusik über Klassikkonzerte, über das Neujahrskonzert, bis eben zu diesen kulturellen Open-Air-Konzerten. Kultursommer ist von Christian Matzke als Kulturreferent begonnen worden mit einer Vielzahl von kleineren Veranstaltungen, auch draußen in den Siedlungsgebieten, hat sich eigentlich sehr, sehr bewährt.
Und ein wichtiger Punkt natürlich auch für eine Stadt, die wächst, ist natürlich dann der öffentliche Verkehr. Ne? Da gab es dann natürlich auch Änderungen, Park-and-Ride-Parkplatz, dann die Frequenz der Rex-Züge, Nachttaxi und so weiter. Ne?
Ja, also mit den Bundesbahnen war man in ständiger Verhandlung, um einen stärkeren Takt zu bekommen. Mhm. Jetzt ist er eigentlich sehr gut, kann man sehr zufrieden sein. Was für mich auch sehr wichtig war, Diskussion zu führen über eine Verlängerung der U-Bahn. Mhm. Da sind wir leider kläglich gescheitert.
Wir haben natürlich weitere große Veränderungen in Burgersdorf, wie auch zum Beispiel das Fernheitswerk.
Also das Fernheitswerk war eine Idee von Josef Baum. Was der Josef sehr gut gemacht hat, er hat gute Ideen entwickelt. Mhm. Er war nicht der große Umsetzer, um das so zu formulieren. Aber das Fernkraftwerk, Heizkraftwerk war unter anderem seine Idee. Und wir haben es dann halt mit der Stadt Wien, mit der Wienenergie durch meine politischen Kontakte umgesetzt.
Dann gab es auch natürlich so Punkte wie, was viele auch nicht wissen, Pfeilerhöhe wurde zurückgekauft. Ne?
Die Pfeilerhöhe ist ja eine längere Geschichte. Das beginnt ja eigentlich schon in den 1970er Jahren. Nachdem die Alpenland den Grund gekauft hat, gibt es eine erste raumordnungspolitische Maßnahme, die Baufluchtlinie von oben ein Stückchen herunterzusetzen, damit man nicht so hoch hinaufbauen kann. Und dann später gab es die massiven Diskussionen, was damit geschehen soll. Und quasi diese Entwertung für die Wohnbaugenossenschaft durch die Veränderung der Bauvorschriften führte dann in weiterer Folge, wie Karl Stögl dann Bürgermeister wird, zu einer Umwidmung in Grünland, was eine sehr mutige Entscheidung damals war, das kann er vielleicht auch noch erzählen, und führte dann eben zu diesem Kauf durch die Gemeinde 2007, die auch durch die guten Kontakte von Karl zustande gekommen sind. Und damit konnten wir das Grünland mitten im Zentrum sichern, was eine ganz, ganz wichtige, wegweisende damalige politische Geschichte gewesen ist.
Gekauft haben wir es darum zurück, weil natürlich das eine Entwertung war, eine massive Enteignung eigentlich der Wohnbaugenossenschaft Alpenland. Der ehemalige Landeshauptmann Ludwig war dann Obmann der Wohnbaugenossenschaft und durch unsere Kontakte haben wir uns dann zusammengesetzt. Ich wollte einen Rechtsstreit verhindern, er hat auch kein Interesse gehabt und wir haben dann eine Lösung gefunden.
Es sind ja in Burgersdorf, also wenn man da auf den Zeitstrahl schaut, natürlich zum Beispiel Supermärkte und so ziemlich spät gekommen.
Ja, retrospektiv muss man auch mal sagen, das ist ein wirklich kommunalpolitischer Fehler wahrscheinlich der 70er Jahre gewesen ist, größere Einkaufsmärkte und Geschäfte bewusst zu verhindern, um die lokale Wirtschaft zu stärken, was aus der damaligen Sicht vielleicht verständlich ist. Nur wenn man die Entwicklung damals richtig gesehen hätte, man gewusst, dass die lokale Wirtschaft ja Schwierigkeiten hatte, die Kreislersterben ist da etwas von den 60er und 70er Jahren dann schon. Gleichzeitig ist die Burgasser Wirtschaft ins Trudeln geraten, wie die Volksbank in Schwierigkeiten gekommen ist, auch das kommt dazu. Und dann ist noch im Zuge dieser Volksbank-Schwierigkeiten ist ein großer Einkaufsmarkt am Hauptplatz quasi in Schwierigkeiten gekommen, ein Privater, den es gegeben hat, ein Adeck-Markt. Und dann war nichts mehr. Nicht? Und dann gab es in Burgersdorf nur mehr zwei kleine, einen Meindl als Bedienungsgeschäft und einen Spar als Bedienungsgeschäft und sonst nichts mehr. Nicht? Und erst später dann kommen dann diese Supermärkte.
Nee, aber das ist ja immer ein Thema, glaube ich. Es wird es auch immer sein. Zum Beispiel natürlich Geschäfte am Hauptplatz. Nicht? Dass man sagt, welche Geschäfte gibt es dort? Wie viel gibt es dort? Die, die dort sind, sind das jene, die einen Hauptplatz beleben? Ja, nein. Wie seht ihr das?
Also in Burgersdorf, sage ich jetzt einmal, kann fast jede Branche leben, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin, die das macht, weiß, wie es geht. Das ist die Schwierigkeit. Also man kann hier nicht quasi mitnaschen als Trittbrettfahrer, aber Menschen, die wissen, wie es geht, wir sehen das bei der Buchhandlung, den gibt es seit 35 Jahren, den Herrn Mitterbauer als Buchhändler, der weiß, wie das funktioniert, der kann das nicht. Andere sind schon zugrunde gegangen und genauso geht das mit anderen Geschäften, denken wir an die Lucia mit Schuhgeschäft und diesen Dingen, wie lange es das jetzt schon alles gibt. Also Menschen, die wissen, wie man das macht, also funktioniert das.
Wobei man sich natürlich schon bewusst sein muss, es wird immer schwieriger, weil ja es nicht nur die Konkurrenz von großen Einkaufszentren gibt, sondern weil wir auch die Konkurrenz durch das Internet-Shopping haben. Aber ich bin überrascht, dass das in Burgersdorf nach wie vor so gut funktioniert. Das hängt damit zusammen, dass es halt alteingesessene Betriebe gibt, die super sind, also Mitterbauer beispielsweise oder das Warenhaus Weiß, ist ja nicht wegzudenken. Ja. Da kriegst du fast alles, was möglich ist zum Einkaufen. Und natürlich neue Geschäfte wie der Mann haben auch zusätzlich noch Impulse gebracht.
Ein Punkt ist die Gastronomie. In Burgersdorf gab es natürlich viele Lokale, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Ich gehe da kurz rein. Alle Burgersdorfer, die schon länger hier sind, werden das kennen. Es gab die Kürbisdiele, Känguru Club, Langerliesl, Ullmann-Griesl, Bachstübel, die Kuba-Bar, Bahnhofsmission, Dopplinger, Tropin. Also all diese genannten gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt weniger. Wie seht ihr da die Entwicklung der Gastronomie in diesem Bereich?
Also in der Gastronomie sehe ich Luft nach oben in Burgersdorf. Wir haben im Stadtkernbereich mit dem Niki 9 dafür ein sehr gutes Abendlokal. Der Linko ist ein ausgezeichnetes Lokal, also ein mehr als ein Gasthaus mit einer sehr gehobenen Küche. Aber ansonsten könnte man noch das ein oder andere zusätzliche Restaurant in Burgersdorf erwarten.
Es würde es vertragen, Burgersdorf.
Ja, historisch gesehen waren hier viele Restaurant- und Gastbetriebe. Und vor 120 Jahren war allein im Zentrum 14 oder 15 Gasthäuser, nicht irgendwelche Imbissbuden, sondern wirkliche Wirtshäuser, Restaurants mit riesigen Gärten. Ja. Das hat sich halt verändert im Laufe der Zeit und natürlich hängt es auch heute zusammen mit der Entwicklung, die ganzen Lieferfirmen, wie die alle heißen, wo das Essen bestellt werden kann. Also genauso wie im Internet bei den Geschäften ist das Problem natürlich auch als Konkurrenz. Und dann natürlich, wie Karl gesagt hat, Luft nach oben. Es ist auch eine Qualitätsfrage und ob man auf neue Entwicklungen eingeht. Vegan, vegetarisch ist halt ein Thema. Es gibt eigene Lehrberufe heute schon, vegane Küche. Ne? Das soll nur mehr Würsteln kochen und Schnitzel backen. Das wird die Zukunft nicht sein. Also ich denke, man müsste andere Schichten auch ansprechen. Ne?
Abschließend würde ich euch gerne noch Folgendes fragen, und zwar, was sollen wir tun in Zukunft und wie soll sich Burgersdorf entwickeln?
Also ich denke, Burgersdorf wird sich weiterentwickeln, es geht immer weiter, auch wenn jetzt manche Menschen sagen, es ist vielleicht zu wenig los. Es geht immer weiter, Menschen ändern sich, Burgersdorf wird immer eine Stadt am Rande der Millionenstadt von Wien sein und muss sich hier behaupten. Aber es wird nur so funktionieren, dass Menschen im Ort gehalten werden können mit allen diesen Infrastrukturmaßnahmen und hier sich wohlfühlen und die halt herkommen und wenn sie nur 5 Jahre hier wohnen, sich irgendwo halt hier am Hauptplatz oder in dem Zentrum oder in den Vereinen beteiligen. Das wird weiter so sein. Die Frage ist halt, wie es sonst weitergeht ökonomisch, das wissen wir alle nicht, wie die jetzige Weltlage ist. Aber ich glaube, es wird weitergehen und wird auch Burgersdorf sich weiterentwickeln. Es ist eine Frage von politischen handelnden Personen, nicht nur in Burgersdorf, auch außerhalb. Und ja, es wird schon wieder kommen. Ein Karl Schlögl kommt so schnell kein zweites Mal. Es war einer der, das war der wichtigste Bürgermeister auf jeden Fall seit 1900. Das ist schwierig zu wiederholen. Das geht so einfach nicht. Aber es wird wieder Menschen geben, die auch es weiterbringen. Auch die jetzige Gemeindeverwaltung tut ja, und wir leben ja hier nicht so schlecht. Also ist ja nicht so, der Müll wird abgeholt, der Hauptplatz wird gekehrt, es gibt einen Eislaufplatz, es gibt die Open Airs. Also ist ja nicht so, dass das nichts ist. Nicht? Also es wird immer so erzählt, es tut sich nichts, aber es muss auch Zeiten geben, wo halt vielleicht nachgedacht wird, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, das werden wir sehen.
Also ich bin für die Entwicklung von Burgersdorf optimistisch. Jede Entwicklung, ob das in einem Verein ist, in einer Stadt ist, da, ob das in einem Wirtschaftsbetrieb ist, hat Wellen. Da gibt es eine Welle, die höher ist, dann gibt es wieder eine, die runtergeht. Wichtig ist, dass man erkennt, wenn es Stillstand gibt. Stillstand wäre das Schlechteste für die Entwicklung einer Stadt. Und dass man dann zeitgerecht sowohl mit Aktivitäten als auch personell entgegensteuert. Ich bin aber eigentlich für die Entwicklung Burgersdorfs sehr optimistisch. Ich sehe da eine Reihe von Persönlichkeiten, die für die Zukunft viel versprechen.
Ja, wir beenden jetzt sozusagen hier mit die vierteilige Serie Burgersdorf gestern und heute. Bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Historiker Dr. Christian Matzka. Danke, Christian.
Gerne.
Der ja alle 4 Teile uns hier aufbereitet hat. Und bedanke mich heute natürlich auch ganz herzlich beim Innenminister außer Dienst und ehemaligen Bürgermeister Magister Karl Schlögl, dass er heute dabei war. Danke, Karl.
Danke vielmals.
Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich wie immer danke fürs Zuhören und ciao. Bis zur nächsten Episode.
Dies war eine weitere Episode des Podcasts Hallo Burgersdorf. Den Blog zum Podcast erreicht ihr unter hallo-burgersdorf.blog. Produktion und inhaltliche Verantwortung Michael Köck. Kontakt per E-Mail unter feedback@hallo-burkersdorf.blog.